Das tut weh. Der Sonntag der verfolgten Christen, wir haben es vorhin schon gehört. Wir haben auch am Donnerstag in der Bibelstunde sind wir darauf gekommen, weil ja jetzt mal einer der seltenen Fälle ist, wo das mal in die allgemeinen Zeitungen es schafft, der Fall von der Christin in Pakistan, Asian Bibi, die ja vor ein paar Jahren schon mal in der Presse war, die zum Tod verurteilt wurde. Jetzt gab es ein anderes Urteil, dann gab es schwere Proteste. Also das ist dann mal so ein Punkt, wo auch mal alle darauf aufmerksam werden. Ansonsten haben wir immer hier Ausliegen von Open Doors, die Hefte, und da sieht man, dass das schon einen ganz schönen Umfang hat. Der Predigttext heute, den hat einer geschrieben, für den das Gegenwart ist, so eine Situation. Der sitzt deswegen im Gefängnis, der rechnet mit dem Todesurteil und er schreibt an einen, dass er dieses Risiko auch eingehen soll. Nun, wenn wir mit Verfolgung wirklich Verfolgung meinen, dann sind wir heute hier nicht in dieser Gefahr, in unserem Teil der Welt. Woanders ist es anders. Und trotzdem spricht dieser Ausschnitt aus einem Brief eines verfolgten Christen auch in unsere Lage, wenn wir Jesus nachfolgen wollen. Ich lese aus dem zweiten Brief des Paulus an Timotheus, aus dem wir gerade eben schon einen Abschnitt gehört haben, und der Predigttext schließt dort an, ist die Fortsetzung. 2. Timotheus, Kapitel 2, Abvers 1. Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertrau zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Leide mit als ein guter Soldat Christi Jesu. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist. Und wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Der Bauer darf keine Mühe scheuen, wenn er Früchte ernten will. Dann aber soll er auch als Erster davon genießen. Überleg dir, was ich sage. Dann wird der Herr dir in allem das rechte Verständnis geben. Denk daran, dass Jesus Christus, der Nachkomme Davids, von den Toten auferstanden ist. So lautet mein Evangelium, für das ich zu leiden habe und sogar wie ein Verbrecher gefesselt bin. Aber das Wort Gottes ist nicht gefesselt. Das alles erdulde ich um der Auserwählten willen, damit auch sie das Heil in Christus Jesus und die ewige Herrlichkeit erlangen. Das Wort ist glaubwürdig. Wenn wir mit Christus gestorben sind, werden wir auch mit ihm leiden. Werden wir auch mit ihm leben, steht da. Das war gerade falsch gelesen. Werden wir auch mit ihm leben? Wenn wir standhaft bleiben, werden wir auch mit ihm herrschen. Wenn wir ihn verleugnen, wird auch er uns verleugnen. Wenn wir untreu sind, bleibt er doch treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Soweit aus dem 2. Timotheusbrief. Zum Anfang: Du, mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Wir haben ja den Wochenspruch gehört, jetzt ist die Zeit der Gnade. Und Paulus schreibt an Timotheus: Du, mein Sohn, sei stark in dieser Gnade. Klingt doch gut, ein freundlicher Zuspruch, den kann man immer gebrauchen. Hier allerdings hat der einen sehr ernsten Hintergrund. Nämlich der Satz, der kommt im 4. Kapitel: Komm zu mir, so schnell du kannst. So bittet Paulus den Timotheus später am Ende des Briefs. Und das ist äußerst gefährlich. Dann riskiert Timotheus nämlich ebenfalls verhaftet zu werden und unter Umständen ebenfalls zu sterben. Und vor diesem Hintergrund klingt es anders, wenn er ihm sagt, wenn er ihm schreibt, du mein Sohn, sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Sei stark in der Gnade. Wenn uns Gott also eine Gabe schenkt, darauf bezieht sich Paulus dann ja, wenn uns Gott eine Gabe schenkt, dann läuft das nicht alles von selbst. Das braucht unser Engagement. Das braucht unsere Zeit, das braucht unsere Kraft, das braucht unseren Mut. Dann wird diese Gabe in uns stark und wirksam. Und diese Stärke, die braucht Timotheus jetzt für einen ganz speziellen Einsatz seiner Gabe. Vers 2. Was du vor vielen Zeugen von mir gehört hast, das vertrau zuverlässigen Menschen an, die fähig sind, auch andere zu lehren. Es ist ein faszinierender Vers, in dem lernen wir, wie Mitarbeit sich fortpflanzt in der Gemeinde, wie die sich vervielfacht, wie immer neue Leute dafür gewonnen werden, wie sie darin ausgebildet werden, wie sie begleitet werden und wie sie auch lernen, wieder neue Leute mit ihrer Mitarbeit, in ihrer Mitarbeit, in ihrem Bereich auszubilden und zu begleiten. Indem jeder Mitarbeiter sich einen anderen sucht, ihn ausbildet und ihn bei den ersten Schritten hilft. Das ist ein spannendes Thema für sich. Aber hier in diesem speziellen Fall geht es nicht um dieses allgemeingültige Prinzip. Hier geht es um etwas Besonderes. Paulus fordert Timotheus auf zur Stabübergabe. Es schwingt zwischen den Zeilen, es ist klar, wenn er sich darauf einlässt, wenn er zu ihm kommt nach Rom, es ist möglich, dass du nicht zurückkehrst. Und deshalb verlass die Gemeinde so, dass die Arbeit auch ohne dich gut weitergeht. Übergib die Verantwortung. Gib sie an Leute, die sie weitertragen können. Und die sich später auch wieder weitergeben können. Die Kette der Mitarbeit darf nicht abreißen. Und dafür musst du sorgen, vor deiner Abreise. Dann bist du frei für das, was kommt, was es auch sei. Könnte man ja fragen, ist denn das sinnvoll, was Paulus da von Timotheus erwartet? Dass er zu ihm kommt, dass er sein Leben riskiert, dass er seine Zukunft riskiert. Und hat Paulus nicht viel in Timotheus investiert? Er hat ihn ja sozusagen ausgebildet, sodass er ihn sogar seinen Sohn nennt. Timotheus war sein Lehrling. Dem hat er das alles beigebracht, wie man eine Gemeinde weiterbringt, wie man eine Gemeinde leitet, wie man die Lehre weitergibt und Menschen gewinnt. Soll er das jetzt alles aufs Spiel setzen? Soll Timotheus nicht lieber auf Nummer sicher gehen und sich in diesen gefährlichen Wochen von Paulus fernhalten? Ist den Gemeinden damit nicht besser gedient? Das sind berechtigte Fragen und in unterschiedlichen Situationen mag es da auch unterschiedliche Antworten darauf geben. Paulus gibt hier eine klare Antwort. Er sagt ihm, leide mit als ein guter Soldat Christi Jesu. Dein Platz ist jetzt bei mir, hier in Rom, beim Gefangenen Paulus. Leide mit. Das heißt nicht, dass er dieses Leiden suchen soll, dass er das provozieren soll, aber eben dem auch nicht davonlaufen. Auch nicht diese Haltung, es darf auf keinen Fall etwas passieren. Es darf auf keinen Fall etwas wehtun. Dann mache ich es lieber nicht. Doch, sagt er, das kann passieren, sagt Paulus. Komm trotzdem. Leide mit als ein guter Soldat Christi Jesu. Das kann passieren, das gehört dazu zur Nachfolge. Auch dann nicht zu kneifen. Also Jesus nachfolgen, das kann man nicht auch noch irgendwie hinkriegen, so nebenbei. Das erfordert einen ganzen Einsatz, um zum Ziel zu kommen. Für andere Ziele ist das ja auch nötig, ganzen Einsatz. Es gibt Dinge, das schafft man nicht mit der halben Kraft die Hälfte, sondern gar nichts. Und Paulus nennt Drei Beispiele dafür. Keiner, der in den Krieg zieht, lässt sich in Alltagsgeschäfte verwickeln, denn er will, dass sein Heerführer mit ihm zufrieden ist. Ein Soldat, der in den Krieg zieht, ein Bild, das vielen wohl nicht unbedingt sympathisch ist, mir auch nicht. Aber es geht hier nicht um Recht oder Unrecht von Krieg, es geht um etwas anderes, um ganzen Einsatz. Ohne den geht ein Soldat im Krieg unter. Der kann sich nur auf diese eine Sache konzentrieren, auf nichts anderes, was normalerweise auch wichtig ist. Der kann nicht aufs Schlachtfeld gehen und mit der einen Hand noch ein Telefonat führen und mit der anderen Hand vielleicht noch sein Frühstücksbrot haben und dann mal reinbeißen und dann sich auch noch irgendwie verteidigen oder kämpfen. Der lässt sich nicht in Alltagsgeschäfte verwickeln, sagt Paulus, verstricken. Also das wie so ein Faden um einen rum. Der darf sich nicht von Nebendingen ablenken lassen. Der darf nicht festhängen an dem, was jetzt gerade wichtig ist, an seinen Verhältnissen. Der darf sich nicht an allen möglichen Stellen unentbehrlich fühlen. Der ist ja auch von zu Hause weggegangen und hat zurückgelassen Familie und Menschen, für die er wichtig ist. Der muss Prioritäten setzen, der hat einen Auftrag, den er nicht unter anderem auch noch erledigen kann. Und das passiert ja, dass ständig nebensächliche Dinge und weniger wichtige Dinge sich nach vorne schieben und versuchen, sich zur Hauptsache zu machen. Und wenn sie das schaffen, sagt Paulus, das ist wie so eine Fessel, die einen bindet, die einen verstrickt und die hindert, das eine zu tun, worauf es jetzt ankommt. Und das gibt es auch in der Nachfolge Jesu. Das gibt es für Nachfolger, das gibt es in Gemeinden. Die Gefahr, dass sich was anderes nach vorne schiebt. Das uns abhält von der Hauptsache. Und die Hauptsache, das ist bei uns glücklicherweise nicht der Krieg, sondern aus dem Mund von Jesus hört sich das so an: Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Auch dieses zuerst das und nur das und um das andere kümmert sich ein anderer. Das ist das erste Bild, mit dem Paulus dem Timotheus sagt, lass dich nicht verwickeln in Zweitrangiges. Mach dich frei für das Wesentliche. Setz dich ganz ein für das Entscheidende, auch wenn es weh tut, auch wenn es riskant ist. Und darum geht es auch im zweiten Bild, um den ganzen Einsatz. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Der Sportler, wörtlich steht hier, der als Athlet kämpft. Der kann auch nicht nebenbei noch telefonieren oder fernsehen. Aber in diesem Beispiel gibt es Paulus um etwas anderes. Da legt er den Finger auf etwas anderes. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Es geht also nicht nur um das Ziel für sich, es geht nicht nur darum, als allererster da vorne zu sein, dass der Gegner unten liegt beim Ringkampf, dass der Wettkämpfer als erster über die Ziellinie geht, dass der Ball im Tor landet. Das alles gilt am Ende nur, wenn die Regeln eingehalten werden. Wenn der Ringkämpfer unter die Gürtellinie geht, wird er disqualifiziert. Wenn der Läufer gedopt war, kriegt er seine Medaille wieder aberkannt. Und wenn der Torschütze aus dem Abseits schießt, dann zählt das Tor nicht. Das geht also nicht nur darum, etwas zu erreichen, sondern egal wie, sondern es geht auch um das Wie. Es geht auch um den Weg zum Ziel, was der in Ordnung ist. Der zählt auch. Wer an einem Wettkampf teilnimmt, erhält den Siegeskranz nur, wenn er nach den Regeln kämpft. Keine Tricks, sonst gibt es keine Medaille oder keinen Siegeskranz, wie es damals war. Halte dich an die Regeln. Also es reicht nicht, dass einer kämpft irgendwie drauf los, sondern dass er es auch richtig tut. Es reicht nicht, dass wir in der Gemeinde irgendetwas tun, weil es jemand fordert oder weil wir es schon immer so gemacht haben, oder weil das gerade Spaß macht oder gut ankommt. Das reicht nicht, sondern wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir das tun, womit er uns beauftragt. Und wir müssen dabei fair sein mit den anderen, weil wir sonst das kaputt machen, was wir tun. Und glücklicherweise ist es in der Gemeinde ja nicht ein Wettkampf, wo nur der zählt, der zuerst da ist und die anderen dann abgeschlagen sind, sondern es ist ja etwas, was wir gemeinsam machen, wo das noch mehr gilt, dass wir das kaputt machen, wenn wir das nicht fair machen, wenn wir nicht auch die im Blick haben, die mit uns laufen. Und das läuft eben nicht so nebenbei, das zeigt auch das dritte Bild. Vers 6, der Bauer darf keine Mühe scheuen, wenn er Früchte ernten will. Der muss raus in die heiße Sonne, der muss schwitzen, sich bücken, wird dreckig dabei, ist abends erschöpft und todmüde und hat es mit dem Kreuz. Und wenn er dazu nicht bereit ist, wird er auch nichts ernten. Bereitschaft zu harter Arbeit. Und er braucht langen Atem. Der arbeitet erstmal eine ganze Weile, strengt sich an und sieht nichts von der Frucht und hat erstmal nichts davon. Der muss vorbereiten, pflügen, säen, Unkraut bekämpfen, wässern, schützen, Schädlinge fernhalten. Und dann das Ernten, das ist auch erstmal wieder harte Arbeit. Und dann ist es soweit. Wenn wir uns daran machen, die Aufträge, die uns Jesus gegeben hat, auszuführen, das kostet auch Mühe. Da kommen wir auch ins Schwitzen. Da brauchen wir auch langen Atem, bis wir Früchte sehen. Soldat, Sportler, Bauer, das klingt ja jetzt alles ziemlich so nach Blut, Schweiß und Tränen. Und da kommt schon die Frage, ist das jetzt alles? Wo bleiben wir? Kommen wir dann dabei nicht zu kurz? Wenn wir uns ausschließlich mit solcher Mühe um Gottes Aufträge kümmern? Nein, wir kommen nicht zu kurz. Gott sagt uns nicht, wie Premierminister Winston Churchill im Krieg an sein Volk, das Einzige, was ich euch versprechen kann, sind Blut und Tränen. Gott verspricht uns noch etwas anderes. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Um diese Dinge, die wir eventuell dann nicht auch noch schaffen, wenn wir uns hauptsächlich um die Hauptsache kümmern. Um die kümmert Gott sich für uns. Und im dritten Bild vom Bauern ist das ausdrücklich gesagt, dass wir das Gute sehen werden und genießen. Das habe ich eben unterschlagen. Wir hören es nochmal vollständig, den Vers. Der Bauer darf keine Mühe scheuen, wenn er Früchte ernten will. Dann aber soll er auch als Erster davon genießen. Der Bauer kommt bei aller Arbeit auch noch zum Genießen. Wenn er sich mit seinen Obstbäumen abmüht, dann hat er zwischendurch Muße, Zeit und das Anrecht, einen dicken, saftigen Apfel zu pflücken und hineinzubeißen. Frucht seiner Arbeit. Genießen, dafür ist Platz im Reich Gottes. Und Gott selber sorgt dafür, dass wir nicht zu kurz kommen. Er lässt uns nicht umsonst arbeiten und schwitzen. So fing der Abschnitt ja an. Sei stark in der Gnade, die dir in Christus Jesus geschenkt ist. Wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir die Aufträge Gottes, wenn wir denen die erste Priorität geben, dann ist das nicht zu haben ohne Blut, Schweiß und Tränen. Vielleicht ohne Blut, aber bei uns. Und trotzdem sind wir dabei nicht überfordert. Trotzdem brennen wir dabei nicht aus, weil Gott uns eben mit allem beschenkt, was wir dazu brauchen. Und wenn wir die Frucht sehen und schmecken, dann hat sich alle Mühe und alle Gefahr gelohnt. Das steckt auch in den ersten beiden Bildern drin. Der Soldat, der sich ganz einsetzt, der gefällt seinem Heerführer, heißt es da. Und der Sportler, der nach aller Mühe und nach allem Achten auf die Regeln und nach allem Schwitzen, ist es am Ende doch enorm befriedigend, es geschafft zu haben, gut abgeschnitten zu haben, vielleicht bei den Ersten dabei zu sein. Und das alles gibt Paulus dem Timotheus mit auf den Weg. Lass dich nicht verwickeln in Zweitrangiges. Mach dich frei für das, worauf es ankommt. Und dafür setz dich ganz ein. Auch wenn es weh tut. Auch wenn es riskant ist. Und es reicht nicht, dass du kämpfst irgendwie, sondern es geht darum, dass du das richtig tust. Es geht auch um den Weg zum Ziel. Keine Tricks. Halt dich an die Regeln. Sei fair. Und du darfst keine Mühe scheuen, du brauchst eine ganze Portion Ausdauer, wenn du Früchte sehen willst. Nun, das alles ist noch recht allgemein. Was das konkret bedeutet, sagt Paulus erstmal nicht. Und das ist ihm offensichtlich sehr bewusst. Das macht er mit Absicht. Er fährt nämlich fort, Vers 7, überleg dir, was ich sage. Dann wird der Herr dir in allem das rechte Verständnis geben. Paulus sagt dieses Mal bewusst nicht, was er konkret meint mit diesen Bildern. Es kann ja auch für verschiedene, die das hören und lesen, etwas Verschiedenes sein. Und das hatte er damals vermutlich nicht im Blick, dass dieser Brief tausende Jahre später immer noch gelesen wird und Leute sich Gedanken machen, was bedeutet das für mich? Paulus hat hier für Timotheus geschrieben. Aber auch für den deutet er es nur an. Und Timotheus hat es sicher verstanden. Denn am Ende des Briefs spricht Paulus dann ja Klartext. Für Timotheus bedeutet es, finde einen Nachfolger, übergib dem deine Verantwortung in der Gemeinde und dann komm nach Rom zu mir, zu Paulus. Und du weißt, dass du dort auf Menschen treffen wirst, die dir nicht wohlgesonnen sind. Du weißt, dass du dort vielleicht auch verfolgt wirst, gefangen wirst vielleicht sogar sterben musst. Das heißt es für Timotheus. In Gefangenschaft ist er übrigens wirklich gekommen. Er wurde aber wieder freigelassen. Das erfahren wir im Brief an die Hebräer. Und nach der Überlieferung war er später Gemeindeleiter von Ephesus. Bloß das alles weiß er nicht, wenn er diese Entscheidung zu treffen hat. Und wenn er jetzt hört, komm so schnell du kannst nach Rom, das heißt, es ist konkret für Timotheus, diese Bilder, die Paulus hier braucht. Was heißt es 2018, Ende 2018 für mich? Was heißt es für dich? Was heißt es für unsere Gemeinde? Nochmal Vers 7. Überlege dir, was ich sage. Dann wird der Herr dir in allem das rechte Verständnis geben. Das ist offen, was dieses rechte Verständnis dann genau sein wird. Und Paulus sagt uns hier aber, wie wir dem auf die Spur kommen. Erstens nachdenken. Überlege dir, was ich sage. Denk darüber nach. Bring das zusammen mit deiner Situation, mit dem, was du siehst, mit dem, was du hörst. Denk darüber nach. Und das Zweite, sei dabei offen für Gott. Dann wird der Herr dir in allem das rechte Verständnis geben. Das kommt also nicht nur aus dem Nachdenken. Der Herr wird dir das rechte Verständnis zeigen. Der wird dir zeigen, was es für dich bedeutet. So genau weiß das Paulus ja vielleicht auch nicht. Der denkt, in diese Richtung soll das gehen. Aber was Gott ganz genau von Timotheus will, das muss Timotheus von Gott selber hören. Der wird dir das zeigen. Und das schließt sich also nicht aus, das Nachdenken und das Hören auf Gott. Das gehört zusammen und das kann zusammen zu einem Verständnis führen. Und gerade das wird Gott benutzen. Überleg dir, was ich sage, dann wird der Herr dir in allem das rechte Verständnis geben. Also genau ist das nicht schon klar, das kann bei dir etwas anderes sein als bei mir, das kann in unserer Gemeinde im Konkreten gerade etwas anderes sein in Niederschönhausen als in Oberschöneweide, habe ich früher mal miteinander verwechselt, die beiden Dinge, oder in Reinickendorf oder wo auch immer. Das ist nicht schon klar, das müssen wir für uns überlegen. Denk darüber nach. Und sei offen, was Gott dir zeigt. Und dass alles glatt und einfach geht und nicht wehtut, ist dafür kein Kriterium. So hören wir es hier. Und wenn du das erkannt hast, dann mach es zu deiner ersten Priorität. Dann streiche anderes, dann setze das um, und zwar nach Gottes Regeln. Mit aller Mühe, mit Ausdauer. Dann wirst du Gott gefallen. Dann wirst du siegen, dann wirst du Frucht sehen und du wirst sie genießen. Und du wirst sagen, es hat sich gelohnt. Ich bin nicht zu kurz gekommen. Es war aller Mühe wert. Etwas Besseres hätte ich nicht machen können. Amen.